das ist der ICF Basel Podcast.
Vor ein paar Jahren, etwa 4 Jahre ist es her, als ich das erste Mal so richtig Rückenweh bekommen habe. Ich bin dort erst 22 und ich dachte, hey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon so Rückenweh bekomme. Aber irgendwie ist es immer schlimmer geworden, so mehrere Tage aufs Mal, dass wirklich da im Rücken mir sehr weh gemacht hat. Vor allem in so gewissen Bewegungen, wenn ich zum Beispiel in ein Auto eingestiegen bin. Das war so etwas Schlimmste gewesen, so der Move, wo man irgendwie den Rücken so ein nach hinten legt und in ein Auto probiert zu kommen. Zum Glück habe ich kein eigenes, dann habe ich das nicht so oft machen müssen. Aber auch wenn ich daheim war und wollte absitzen, es hat immer wieder so einen Moment gegeben, wo es wirklich so ein stechender Schmerz im Rücken war. Und ich habe nicht gewusst, an was das liegt. Ich habe eine Krankenschwester dann zur Freundin genommen, oder? Dass sie mir hier auch beistehen kann. Sie hat aber auch noch nicht genau gewusst, was Sache ist. Ist dort auch noch frisch in der Ausbildung gewesen, muss man sagen. Und dann habe ich schon überlegt, jo, soll ich zu einem Arzt gehen? Ich habe das zum Glück nicht gemacht. Die meisten Ärzte würden sagen, jo, halten Sie sich ein bisschen ruhig. Und 200 Franken bitte. Nein, wir haben gute Medizin. Ich bin froh um unser System. Aber zum Glück bin ich nicht gegangen, weil ein bisschen darauf haben, habe ich erlebt, wie eine einzige Übung etwas hat die ganzen Rückenschmerzen gelöst. Und zwar war es nur die Dehnübung. So, und das, als ich das dort wieder gemacht habe, bin ich vielleicht bis hier gekommen oder so. Weil ich habe über Jahre lang nicht mehr gedehnt. In der Schule habe ich das immer das Mühsamste gefunden im Schulsport. Ich habe gerne Sport gemacht, aber das Dehnen habe ich immer so blöd gefunden, wo du so deine Bänder und Sehnen so anspannst und dann musst du es aushalten und möglichst zu den Zehen führen. Ich habe das immer blöd gefunden, ich habe auch keinen Nutzen davon, weil ich ja nie Verspannungen oder etwas gehabt. Und dann, sobald ich aus der Schule gekommen bin, aus dem Schulsport, habe ich eigentlich nie mehr gedehnt. Ich habe weiter Sport gemacht und so, aber Dehnen habe ich gerne ausgenommen. Und das hat dazu geführt, dass in meinem Rücken sich die Bänder oder Sehnen oder Muskeln, keine Ahnung, so gut kenne ich mich dann auch nicht aus, aber das, was ich im Rücken habe, hat sich verhärtet. Und hat mir sehr Schmerzen bereitet. Und allein, dass ich das Stretching gemacht habe, hat alles gelöst. Und das war gut gewesen. Und ich glaube, in unserem Leben brauchen wir an anderen Orten auch noch so Stretching-Übungen. Aber bevor ich euch weiternehme, lasst uns gerade mal so 2, 3 Übungen zusammen machen. Heute am Morgen, unsere Senioren von der Kirche haben super mitgemacht. Ich hoffe, dass ihr sie da nicht, euch nicht da toppen von ihnen. Also lasst uns schnell aufstehen. Es hat 3 Vorteile, wenn wir das machen. Gut. 2 mittlerweile, weil es ist wieder warm. Aber erstens sind ihr dann wieder frisch für den Rest der Predigt und zweitens merkt ihr euch die Predigt besser, weil es auf dem aufbaut. Okay? Also machen wir mal alle die Übung. Das Ziel ist, am Boden zu kommen, mit den Fingern einfach runterziehen. Wenn du noch nicht runterkommst, einfach, oh, ich sehe, ein paar gehen ganz locker runter. Krass. Die machen das einfacher. Und sonst einfach ein bisschen wippen, runterziehen. Gut wäre, wenn man das eigentlich so 30 Sekunden lang würde machen und dann irgendwie 2, 3 Mal wiederholen. Spürt ihr euch Rücken und Bein? Spüren. Sind wir noch für eine 2. Übung frisch? So die finde ich auch noch gut, weil die dehnt auf der Seite sehr vieles. Können wir noch so ein bisschen. Yes, Nelmar ist parat. Es sieht aus, als ob du lieber Sport machen willst, als zuhören, gell, Bro? Noch die andere Richtung, genau, sonst sind wir so ein bisschen einseitig plötzlich. Yes. Okay, wer hat noch einen Vorschlag für eine letzte Übung? 20 Liegestützen, das ist keine Dehnübung, die können wir heute getrost auf der Seite lassen. Eine Dehnübung, die ich manchmal mache, ist die. Man so Schultern und Arm dehnen. Hey cool, die machen also super mit, die können mithalten mit unseren Senioren von morgen. Aber jetzt bekomme ich warm. So gut, wir können das ab und zu machen. Ich glaube, morgen geht es weiter mit dem Boxtraining, gell? Super. Genau, ich glaube, das Dehnen ist nicht nur für unseren Körper wichtig. Weil ich habe gemerkt, dass mit diesen Rückenschmerzen, durch dass ich nicht mehr die Stretching-Übungen gemacht habe, hat sich mein Rücken verhärtet und meine ganze Bewegungsfreiheit ist massiv eingeschränkt gewesen. Und als ich das wieder zurückbekommen habe, als sich das gelöst hat, das hat meinem Leben wieder so eine neue Frische gegeben und ich habe gemerkt, ich habe immer Schmerzen bei allem, was ich mache. Und ich glaube, es gibt auch andere Situationen in unserem Leben oder Bereich, wo es wichtig ist, dass wir so Stretching-Übungen machen ab und zu. ein weiterer Bereich wäre zum Beispiel dein emotional-seelisches Leben. Was vielleicht gut wäre, dass du ab und zu eine Stretching-Übung machst. Wenn zum Beispiel morgen dein Arbeitskollege dir ein negatives Feedback gibt und wenn in dem Moment deine Faust anfängt zu zucken, weil du dem am liebsten gerade eine reinhauen willst, weil du das nicht verdrehst, dann könnte es sein, dass deine Nerven, deine Emotionen wieder mal eine Stretching-Übung brauchen. Dass du auch so eine emotional anstrengende Situation kannst schaffen. Das heisst, nächstes Mal, wenn dein Partner, deine Freundin, Freund oder irgendein Kollege oder dein Chef oder so irgendwie etwas mühsam kommt, dann probier einfach einen Moment auszuhalten. Weißt du, wie wenn wir es so machen, oder? Du musst ja aushalten ziehen. Probier es auszuhalten, ohne gerade zurückzuschlagen oder blöd zurückzurufen und sagen, okay, ich bleibe jetzt normal im Gespräch, ich halte die Spannung aus. Wenn jemand sehr Mühe hat mit dem, wir hätten noch zwei, drei Sozialarbeiter in unserer Kirche, die geschult sind auf dem. Das kann man dort lernen. Das ist wichtig für dein Beziehungsleben zum Beispiel. Aber ich glaube, es gibt noch eine weitere Dimension, wo wichtig ist, dass wir lernen, so Stretching-Übungen machen. Und das ist unsere geistliche Seite, oder wie kann man sagen, unser Gebetsleben. Ich glaube, unser Gebetsleben kann sich auch verkürzen, wie unsere Bänder, unsere Sehnen. Und darum braucht es, dass wir ab und zu so Stretching-Übungen machen, dass wir dort in eine neue Bewegungsfreiheit, in eine neue Richtung hineinkommen. Wir starten heute mit der Serie Amen, wo es darum geht, dass wir mit den Psalmen wollen lernen beten. Und letzte Woche war der Professor Major Domo da gewesen, von der Uni Basel, und er konnte ein freies Thema auswählen und hat per Zufall gerade über Gebet geredet. Er hat nicht gewusst, dass wir hier gerade weitermachen mit dieser Serie, aber es hat super gepasst. Und heute wollen wir wieder über unser Gebetsleben etwas hören. Jetzt muss ich schnell schauen. Genau. Psalmen sind das Buch in der Mitte von der Bibel. Also wenn du die Bibel in der Mitte aufschlägst, 2. Könige, das hat nicht geklappt, wenn du es etwa in der Mitte aufschlägst, dann kommst du meistens bei den Psalmen an. Es ist eines der grössten Bücher in der Bibel, mit den meisten Kapiteln überhaupt. 150 verschiedene Lieder, Gedichte, Gebete sind in diesem Buch festgehalten, von den Psalmen, wo Leute aus allen möglichen Lebenslagen zu Gott gegangen sind mit ihrem Anliegen. Wir haben zum Beispiel Lobespsalmen, wo Leute einfach voll Lob sind, wie der Mitch vorher beim Singen, und einfach Gott arbeiten, ihm alle ärgern. Sagen, Gott, du bist gut und du verdienst unser Lob. Du bist so gross und so mächtig, alle Nationen sollen kommen und dich arbeiten. Weil du bist würdig, dass wir vor dir auf Knie gehen. Das wäre so eine Richtung von Lobespsalmen. Wir haben aber auch Klagepsalmen, wo Leute ihr tiefstes Leid von Gott ausschütten. Mit ihren schwierigsten Momenten von Gott kommen und unbeschönigt Gott sagen, wie es ihnen wirklich geht. Und sagen, Gott, ich schaffe das nicht ohne dich. Es kann doch nicht sein, dass ich in so einem Sumpf bin. Ich brauche deine Hilfe, bitte erneuere du mich. Wir haben in der Bibel als nächstes so Bußpsalmen. Mit denen werden wir uns später noch beschäftigen, nach dem Einleitungsteil. Psalmen, wo Leute gerade von ihrer Schuld haben, wo sie irgendetwas verbockt haben, sozusagen. Wo sie genau gewusst haben, hey, mit dieser Handlung, mit diesem Gedanken, mit diesen Worten habe ich gegen Gott gehandelt, gegen meinen Nächsten. Und sie gehen aus dieser Schuld zu Gott. Sie bekennen ihm das und erfahren, wie Gott ihnen vergibt und seine Gnade auch für das lenkt. Es gibt in der Bibel dann auch so Weisheitspsalmen, wo Leute die Weisheit von Gott rühmen und sagen, Gott, ich möchte die Weisheit auch in meinem Leben haben, dass ich wieder einklinken in das. Oder wir haben, und die sind ganz spannend, Rachepsalmen. Das sind die, die man fast ein bisschen auslässt in der Kirche, weil sie sind ein bisschen zu heftig für so einen schönen Gottesdienst. Wenn dort plötzlich so ein Psalm kommt, wo einer sagt, und ich wünsche meinen Feinden den Tod, ich würde sie am liebsten an die Wand klatschen. Und so weiter. Solche Sachen findest du in den Psalmen, wo Leute aus tiefster Verletztheit, wo andere Menschen ihnen Leid zugefügt haben, wo sie aus tiefster Bitterkeit und Wut zu Gott gehen. Und Gott kann das handeln. Und man merkt oft in diesen Psalmen, wie in ihrem Herzen etwas passiert, während sie das beten. Wir haben in den Psalmen auch die sogenannten Königspsalmen oder Messiaspsalmen, wo der König gepriesen wird. Und die Psalmen haben einen mega starken Fokus auf Jesus. Die sind zwar etwa 1000 Jahre von Jesus geschrieben worden, aber darin hat so starke Vorhersagen über Jesus drin, die so fest auf ihn zutreffen, dass man merkt, das sind oft so Lieder, die unser grosser König, Jesus Christus, so vorhersagen oder ihn beschreiben. Als nächstes haben wir Geschichtspsalmen, wo Leute sich erinnern, was Gott bereits in ihrem Leben gemacht hat oder vielleicht in der Geschichte vom ganzen Volk Gottes. Dort findest du Psalmen, wo jemand darüber schreibt, Gott, ich weiss, dass du unser Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hast. Du hast uns frei gemacht. Du hast uns in der Wüste versorgt. Du bist ein Gott, der zu uns schaut. Und auf das will ich auch heute vertrauen. Und ich klinge mich in die Geschichte, die du mit deinem Volk schreibst. Und ich vertraue darauf, dass du auch heute noch wirkst. Wir haben auch Schöpfungspsalmen, wo Leute anhand der Schöpfung Gott anbeten. Leute, die vielleicht auf einem schönen Berg oben stehen und die Weite sehen von der Welt. Oder die in den Nachthimmel schauen und die Sterne sehen und den Mond. Und die dann anfangen zu beten, Gott, du leuchtest mir den Weg, selbst in dunklen Zeiten, wie die Sterne. Oder so mächtig, wie die Berge sind, so mächtig bist du. Und ich weiss, auf dich kann ich mein Leben gründen. Als letztes haben wir Tora-Psalmen oder Gesetzespsalmen, wo Leute über alle die Gebote von Gott schreiben. Der längste Psalm, Psalm 119, wer hat den gelesen von euch? Yes, einzelne Hände. Er ist wirklich mega lang, da brauchst du Ausdauer, wo ein Mann einfach schreibt über die Gebote von Gott und schreibt, Gott, deine Gebote sind so gut, sie führen mich zum Leben. Die Gebote von dir, die sollen in mein Herz. Ich will Tag und Nacht darüber nachdenken und mein ganzes Leben nach dem ausrichten, wo du sagst, weil dann geht es in eine gute Richtung. Also du siehst eigentlich praktisch alles, was in deinem Leben passieren kann, könntest du in den Psalmen wie wiederfinden. An Emotionen, an Situationen, wo du dann aus dem raus kannst mit den Psalmen zu Gott gehen. Und ich habe mal ein spannendes Erlebnis gehabt. Vor einigen Jahren, es war entweder 2010, 11 oder 12, ich glaube irgendein ein von diesen Jahren, bin ich an einem Herbsttag, es war September, Oktober, so wie jetzt die Zeit, am Morgen bin ich in Lausen auf einen Hügel hochgelaufen. Sieht ähnlich aus wie hier. Ich habe leider kein Originalbild gefunden von diesem schönen Hügel. Ich glaube, das ist so ein Photo-Ride, irgendetwas drauf oder so. Aber das gibt es eben wieder, so die Aussicht, die ich hatte. Und am Oben vorher hatte ich so ein bisschen schwieriger Oben gehabt. Es war ja oben, wo ich irgendwie mich verloren habe in Sorgen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber ich weiß, es war ein bisschen dunkel oben. Mich verloren habe in Sorgen. Dann noch Scheiß gebaut habe. Ich habe, glaube ich, im Internet irgendwelche erotische, pornografische Filme angeschaut und ich habe gedacht, nein, das kann doch schon, das kann nicht sein, dass das schon wieder passiert ist. Und ich habe gedacht, hey, bevor ich in den nächsten Tag starte, muss ich zu Gott gehen, muss ich zu Gott gehen. Und ich bin am Morgen auf den Hügel rauf mit meinem Rucksack. Ich habe alles dabei gehabt, schon zum dann noch mit dem ÖV zu der Schule fahren oder zum Studium, weiß nicht mehr genau. Ich habe die Bibel hier mitgenommen. Und ich gehe auf den Hügel rauf, ich sehe, wie die Sonne aufgeht und ich will anfangen reden mit Gott und ihm mein ganzes Leid klagen aus dieser Situation, wo ich komme und um Vergebung bitten und um neue Kraft. Und dann erlebe ich etwas, was ich bis dann noch nie erlebt habe und seitdem auch nie mehr auf die Art und Weise, dass Gott mir in Gedanken ganz klar sagt, Timon, halt, sag nichts, bist still. Und ich denke so, was? Ich will anfangen zu beten und Gott sagt mir, Timon, halt dein Maul, sag nichts. Ich war ein bisschen überrascht gewesen. Und dann kommt so der Gedanke, lese Psalm. Und ich sage, hey, ich will eigentlich nicht den Psalm lesen, ich habe so viel auf meinem Herz, es ist so viel passiert, Gott, ich möchte mit dem zu dir kommen. Aber ich habe wie gemerkt, dass Gott gar keine Ohren hat für diese Sachen, sondern dass er möchte, dass ich jetzt den Psalm lese. Und so ein bisschen verstört, schlage ich meine Bibel auf und nehme einen Psalm, den ich gerade gefunden habe, und lese den. Das war wie so eine Stretching-Übung gewesen. Irgendwie ein bisschen unangenehm, irgendwie jetzt auch ein bisschen gut da. Okay, ich habe den Psalm gelesen. Ich denke, okay Gott, jetzt komme ich zu dir mit diesem Anliegen. Und ich merke, wie Gott in Gedanken sagt, nein, lese ihn nochmal. Lies den Psalm nochmal. Ich denke, ja okay, nehme ich die Bibel nochmal, lese den Psalm nochmal. Und ich merke, wie ich schon ein bisschen weiter ankomme, wie sich schon mehr löst, auch in meinem Herz passiert irgendetwas. Ich denke, das ist eigentlich noch ein schöner Psalm, ein schönes Gebet, das dort steht. Und wenn ich fertig bin, lege ich es wieder auf die Seite und möchte nochmal zu Gott kommen, mit dem, was mir auf dem Herz ist. Und Gott sagt, nein, noch ein drittes Mal. Lies den Psalm laut vor. Dort oben auf dem Hügel. Ich denke, ja, okay, mache ich es ein drittes Mal. Wieder so eine Dehnübung. Und ich merke, wow, jetzt komme ich ja schon ganz bis zum Boden. Und während ich das gelesen habe, geht wie mein Herz auf. Genauso wie bei dieser Übung, die Probleme sich in meinem Rücken gelöst haben, hat sich in dem Moment, wo ich den Psalm, wo der Psalm zu meinem eigenen Gebet geworden ist, ist mein Herz aufgegangen. Ich habe gemerkt, wie das mein eigenes Gebet wird. Ich weiss noch heute, was dort innen steht, wo der Psalmist schreibt: Gott, deine Gnade, die geht so weit wie der Himmel geht. Und deine Treue zu uns ist so weit wie die Wolken gehen. Ich will alle Nationen einladen, dass sie kommen zu dir und dich arbeiten, dich kennenlernen. Und als ich das dritte Mal laut gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist wie mein eigener Wunsch geworden. Und die Situation, in der ich daraus gekommen bin, die ist plötzlich nicht mehr so wichtig gewesen, nicht mehr so gross. Ich habe gemerkt, Gott hat mit dieser Stretching-Übung von meinem Herz, wie mein Herz glittet, in einen neuen Reichtum hineingeführt. Und ein bisschen später habe ich dann gemerkt, dass man das in der Kirchengeschichte eigentlich schon mega lang macht. Dass ich das einfach irgendwie verpasst habe, bis zu diesem Zeitpunkt. Und Gott mir darum so eine intensive Privatlektion hat müssen geben, dass ich da endlich hinten nachkomme. Und zwar hat Dietrich Bonhoeffer, einige von euch kennen vielleicht, er ist im Zweiten Weltkrieg hat er gelebt, er ist 1901 oder so irgendwie geboren und ist dann aufgewachsen in der Zeit, wo dann auch noch der Hitler an die Macht gekommen ist. Er ist einer gewesen, der schon mega früh vor dem Hitler gewarnt hat, wo viele Christen das noch gar nicht gesehen haben. Hat auch schon gesagt, Leute, es kann nicht gut kommen, wenn ein Mann sich so ins Zentrum stellt und der Führer will sein. Wir haben nur einen König, das ist Jesus. Und alle anderen Autoritäten, das ist der Vater, der Richter und der Lehrer, aber sicher nicht der Führer, weil die Regierung sollte zu den natürlichen Autoritäten leiten und so weiter. Er hat früher schon angefangen zu warnen gegen Hitler. Er ist dann nachher auch ins Gefängnis gekommen. Das sieht man auf dem nächsten Bild, wo er in Tegel in Berlin im Gefängnis ist. Mit anderen Gefangenen zusammen, weil er hat sich an einem Anschlag gegen Hitler beteiligt. Seine Familie kommt so aus so einer bedeutenden deutschen Familie, die auch noch Kontakt hat zu so anderen grösseren deutschen Familien, die Einfluss hatten in den Militär, in den Kirchen, an verschiedenen Orten. Sein Vater war der wichtigste Psychologe zu dieser Zeit. Und er hat sich mit diesen Leuten zusammen da, um einen Anschlag gegen den Hitler zu machen. Weil er gesagt hat, besser der Hitler stirbt, als noch so viele Leute mehr wegen ihm. Und leider ist das schief gegangen und sie haben ihn eingebuchtet und andere auch. Und er war dann in einem Gefängnis in Berlin, er ist später in ein Amtsgefängnis gekommen und dann in ein KZ. Und 1944, also wo eigentlich schon klar war, dass der Krieg vorbei wird gehen und der Hitler besiegt ist, hat man nochmal möglichst viele Gegner vom Hitler umgebracht. Und er war einer von denen, wo man dort erhängt hat, 1944. Und er hat, bevor er das letzte Buch, das er rausgeht, bevor er ins Gefängnis gekommen ist, ist das Buch, das heisst das Gebetsbuch der Bibel, die Psalmen. Also das letzte Buch, das er rausgegeben hat, bevor er eingebucht worden ist, ist das Buch über das Psalmenbeten gewesen. Und das war schon damals mega brisant gewesen, weil wenn du 1939 im Deutschen Reich ein Buch schreibst, über das Alte Testament, das aus dem jüdischen Ursprung kommt, das Neue auch, aber irgendwie haben sie das nicht so richtig gecheckt, habe ich das Gefühl. Aber er hat dort darüber geschrieben, dass wir Christen unser Gebetsleben anhand der jüdischen Psalmen leben sollen. Das war hochbrisant. Er hat das dort herausgegeben und aus diesem Buch möchte ich euch ein paar Sachen vorlesen. Ich lese euch zuerst eine Stelle vor, die wir nicht abgedruckt haben und nachher lese ich euch noch etwas vor, das ihr nicht lesen könnt. Der Bonhoeffer schreibt in diesem Buch: Herr, lehre uns beten. So sprachen die Jünger zu Jesus. Sie bekannten damit, dass sie von sich aus nicht beten vermochten. Sie müssen es lernen, beten lernen, das klingt widerspruchsvoll. Entweder ist das Herz so übervoll, dass es von selbst zu beten anfängt, sagen wir, oder es wird nie beten lernen. Das ist aber ein gefährlicher Irrtum, der heute freilich weit in der Christenheit verbreitet ist. Als könne das Herz von Natur aus beten, wir verwechseln dann Wünschen, Hoffen, Seufzen, Klagen, Jubeln. Das alles kann das Herz von sich aus, aber wir verwechseln es mit Beten. Damit aber verwechseln wir auch Erde und Himmel, Mensch und Gott. Beten heißt ja nicht einfach das Herz ausschütten, sondern es heißt mit seinem erfüllten oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott zu finden und mit ihm reden. Das kann kein Mensch von sich aus. Dazu braucht er Jesus Christus. So müssen wir also beten lernen. Das Kind lernt sprechen, weil der Vater zu ihm spricht. Es lernt die Sprache des Vaters. So lernen wir zu sprechen, weil Gott zu uns gesprochen hat und heute spricht. An der Sprache des Vaters im Himmel lernen seine Kinder mit ihm reden. Gottes eigene Worte nachsprechend, fangen wir an, zu ihm zu beten, nicht in der falschen und verworrenen Sprache unseres Herzens, sondern in der klaren und reinen Sprache, die Gott in Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Sollen wir zu Gott reden, und so wird er uns hören. Gottes Sprache in Jesus Christus begegnet uns in der Heiligen Schrift. Wollen wir mit Gewissheit und Freude beten, so wird das Wort der Heiligen Schrift der feste Grund unseres Gebetes sein müssen. Hier wissen wir, dass Jesus Christus das Wort Gottes uns beten lehrt. Die Worte, die von Gott kommen, werden die Stufen sein, auf denen wir zu Gott finden. Die Worte, die von Gott kommen, werden die Stufen sein, auf denen wir zu Gott finden. Und ihr sagt, schaut, wenn wir lernen, Psalmen beten, das wird eine neue Dimension in unsere Beziehung zu Gott bringen. Durch die vorgeschriebenen Gebet lernen wir selber beten. Wir lernen, wie auch unser Herz erziehen, weil beten ist ja eigentlich, was dir auf dem Herz ist oder was in deinem Herz ist. Und wenn du Psalmen betest, sind das wie so Stretching-Übungen für dein Herz, wo dein Herz in die Richtung lenken von Gebet, wo der Bonhoeffer sagt, so möchte Gott angeredet werden. Und wichtig ist, zu sagen, es ist nicht falsch, wenn du mal mit deinem vollen Herz zu Gott gehst, mit dem, was in dir gerade vorgeht. Aber es muss nicht mit dem bleiben. Wir können einsteigen in die Psalmen, in den reichen Schatz der Psalmen und die als unsere eigenen Gebet lernen entdecken. Und das wird unser Herz bereichern, unser Gebetsleben massiv bereichern und hat einen langfristigen Einfluss auf unser Leben. Die Lektion, die Gott mir an dem Morgen auf dem Hügel in Lausanne gegeben hat, das ist etwas, was mir bis heute massiv geblieben ist. Das hat mich wirklich geprägt. Und das hat mein Gebetsleben sehr bereichert, sodass ich immer wieder mal einen Psalm nehme und ihn zu meinem Gebet mache. Und ich merke, wie er mein Gebet bereichert. Ich möchte noch ein weiteres Zitat lesen von ihm. Das ist ein bisschen ein längeres, auch nochmal, das ich nicht mitlesen kann. Der Bonhoeffer ist so gut, dem müssen wir jetzt einfach ein bisschen Raum geben. Aber ich glaube, das stört euch nicht. Er sagt, der Psalter ist die große Schule des Betens überhaupt. Wir lernen hier erstens, was Beten heißt, aufgrund des Wortes Gottes beten, aufgrund von Verheißungen beten. Christliches Gebet steht auf dem festen Grund des offenbarten Wortes und hat nichts zu tun mit vagen, selbstsüchtigen Wünschen. Aufgrund des Gebetes des wahren Menschen Jesus Christus beten wir. Das meint die Schrift, wenn sie sagt, dass der Heilige Geist in uns und für uns betet, dass Christus für uns betet, dass wir nur im Namen Jesu Christi recht zu Gott beten können. Wir lernen aus dem Psalmengebet zweitens, was wir beten sollen. So gewiss der Umfang des Psalmgebets weit über das Maß der Erfahrung des Einzelnen hinausgeht, so betet dieser doch im Glauben das ganze Christusgebet. Das Gebet dessen, der wahre Mensch war und allein das volle Maß der Erfahrungen dieser Gebete hat. Drittens lehrt uns das Psalmgebet als Gemeinschaft zu beten. Der Leib Christi betet und als Einzelner erkenne ich, wie mein Gebet nur ein kleinster Bruchteil des ganzen Gebetes der Gemeinde ist. Ich lerne das Gebet des Leibes Christi mitbeten. Das hebt mich über meine persönlichen Anliegen hinaus und lässt mich selbstlos beten. Je tiefer wir in die Psalmen wieder hineinwachsen und je öfter wir selber gebetet haben, desto einfacher und reicher wird unser Gebet werden. Je tiefer wir in die Psalmen wieder hineinwachsen und je öfter wir selber gebetet haben, desto einfacher und reicher wird unser Gebet werden. Das ist das, was ich dort erlebt habe. Und er macht immer wieder den Bezug zu Jesus. Wie spannend ist, Psalmen sind aus dem Gebetsbuch von Jesus. Jesus hat eigentlich die Psalmen schon als Bub auswendig gelernt. Und das ist nicht so eine auswendig lernen, wie ich das Französische Wörtchen. Avion, Flugzeug, okay, so, das muss ich machen. Maison, Haus, schön Maison, ich Haus oder so Sachen. Sondern das ist so etwas, wo man wirklich ins Herz hineinlässt. Und das merkt man dort dran, dass wo Jesus am Kreuz ist, und das Schlimmste, was er erlebt, was ein Mensch kann verleiden, oder erleiden, besser gesagt, kommen aus seinem Herz Psalmen raus. Er betet den Psalm 22, dort am Kreuz. Er rezitiert die Sachen, die geschrieben worden sind, und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und man merkt, wie tief die Psalmen wirklich das eigene Gebet von Jesus geworden sind. Und der Bonhoeff lädt uns ein, das selber für uns zu entdecken, als Gebetsbuch, wo Jesus geht, dass das auch unser Gebetsbuch werden darf. Und vielleicht sagst du jetzt, wie ich mega lang, ja, aber ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass man einfach frei von der Leber betet, das, was ihm gerade auf dem Herz ist. Ich bin in einer Freikirche aufgewachsen und anders als in der katholischen Kirche und auch in der reformierten sehr oft, haben wir praktisch nie, ich mag mich an keine Situation erinnern, wo wir ein fortfertiges Gebet gesprochen haben. Sondern es ist immer darum gegangen, frei gerade das zu beten, was einem auf dem Herz ist. Und darum bin ich nie auf die Idee gekommen, dass ich ein Psalm zu meinem Gebet machen könnte. Das ist das Buch, wo ich mega lang nichts anfangen konnte damit in der Bibel. Ich habe lieber Geschichten vom König David gelesen oder dann gerade ins Neue Testament zu Jesus oder so. Aber Psalm habe ich oft ausgelassen, bis Gott mir mal an dem Morgen gesagt hat, Timon, jetzt halt mal dein Maul, schlau Psalmen auf und schau, was das mit deinem Herz machen kann. Dass das dein Herz weiten kann, wie so ein Stretching über deinen Rücken wieder befreien von Schmerzen und dich in eine neue Dimension bringen. Und da möchte ich mit euch auch nochmal das zweitletzte Zitat von Bonhoeffer, es ist ein bisschen kürzes, ich möchte das auch noch kurz vorlesen. Er sagt, es kommt also nicht darauf an, ob die Psalmen gerade das ausdrücken, was wir gegenwärtig in unserem Herzen fühlen. Vielleicht ist es gerade nötig, dass wir gegen unser eigenes Herz beten, um Recht zu beten. Nicht, was wir gerade beten wollen, ist wichtig, sondern worum Gott von uns gebeten sein will. Wenn wir auf uns allein gestellt wären, so würden wir wohl auch vom Vater unser oft nur die vierte Bitte lesen. Gib uns unser täglich Brot. Aber Gott will es anders. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Herz bestimmen. Und mir geht es ganz ähnlich. Ich glaube, mein Gebetsleben wäre ohne Psalmen, ohne das Lernen mitzubeten, wäre es einfach 90% Gott, bitte mach doch das, gib mir bitte das und so. Es wäre noch ein paar Prozent Gott, danke für das, danke für das schöne Daheim. Und es wäre noch ein paar Prozent Gott, bitte vergib mir das und das. Aber der Reichtum, den ich entdeckt habe in den Psalmen, wo du dich in die Gebete kannst einklinken von Leuten, die vor dir sind, und dass ein neuer Zugang wie zu Gott gibt und eine neue Tiefe und einen neuen Schatz in deinem Herz öffnet, das habe ich erst dann möglich in den Psalmen finden. Und wir wollen jetzt uns noch einen Moment nehmen, wo wir über Bußpsalmen reden. Sind ihr noch bereit? Noch frisch? Okay, cool. Bußpsalmen sind eigentlich auf könnte man so ein bisschen auf der Grundlage von diesem Hintergrundgedanken, Vers aus dem 1. Johannesbrief, eigentlich auf dem so ein bisschen gründen. Das heisst, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und genau um das geht es in den Bußpsalmen. Weil der Punkt ist, mir geht es einmal so, dass eigentlich kein Tag vergeht, wo ich nicht mindestens eine falsche Abzweigung nehme. Und ich genau weiss, Gott hat sich das anders gedacht. Gott hat nicht sich gewünscht, dass ich über die Leute im Drama schlecht denke und sie verurteile. Vielmehr hat er gedacht, dass ich sie könnte segnen. Gott hat nicht gedacht, dass ich schlechte Worte über andere Leute ausspreche, sondern dass ich gute Worte habe. Gott hat sich nicht gedacht, dass ich irgendwie noch eine andere Frau begehre, sondern dass ich glücklich bin mit meiner eigenen Frau. Gott hat nicht gedacht, dass ich Sachen nehme, die eigentlich nicht mehr sind. Oder dass ich Leute belüge, sondern dass ich die Wahrheit rede und so weiter. Und es ist eigentlich täglich der Fall, dass wir irgendwann eine falsche Abbiegung nehmen. Und Johannes sagt, schaut Leute, wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass wir sündigen immer noch. Und dass wir die Hilfe von Gott brauchen. Und darum laden wir uns ein. Lasst uns zu Gott gehen, ihm die Sünde bekennen. Und er ist treu und er wird uns reinwaschen von dem und neu auf die Beine stellen. Und das ist der Hintergrund der Bußpsalmen. Bußpsalmen sind wie eine Hilfe in diesem Schritt, wenn wieder mal etwas schief gegangen ist in unserem Leben, dass wir mit anhand von diesen Psalmen quasi können zu Gott gehen, ihn um Vergebung bitten. Und jetzt kommt noch das letzte Zitat von Bonhoeffer zu diesen Bußpsalmen. Er sagt, seltener als wir erwarten, begegnet uns im Psalter das Gebet um Vergebung der Sünden. Die meisten Psalmen setzen die volle Gewissheit der Vergebung der Sünden voraus. Das mag uns überraschen, aber auch im Neuen Testament verhält es sich nicht anders. Es ist eine Verkürzung und Gefährdung des christlichen Gebetes, wenn es ausschließlich um die Vergebung der Sünden kreist. Es gibt ein getrostes Hinter-sich-Lassen der Sünde um Jesu Christi willen. Dennoch fehlt im Psalter keineswegs das Bußgebet. Die sogenannten 7 Bußpsalmen, aber nicht nur sie, führen uns in die ganze Tiefe der Sündenerkenntnis. Sie helfen uns zum Bekenntnis der Schuld. Sie lenken unser ganzes Vertrauen auf die vergebende Gnade Gottes. Der Bonhoeffer sagt hier treffend, das hat mich überrascht, das bin ich mir auch nicht bewusst gewesen, so viele Bußpsalmen gibt es nicht. Weil es ist eine Verkürzung von unserem Gebet, wenn wir immer nur sagen, Gott, bitte vergib mir das und das. Oh nein, ich bin schon wieder umgekehrt. Es gibt noch mehr in unserem Leben. Aber es gehört dazu. Und er sagt, die Kraft der Bußpsalmen liegt drin, dass sie erstens uns in die Sündenerkenntnis führen. Das heisst, dass wir erstens begreifen, was überhaupt falsch gelaufen ist und was das überhaupt bedeutet. Ich habe schon einen Moment, wo ich gar nicht gecheckt habe, was ich jetzt zerbrochen habe. Und wo einem so eine Bibelstelle kann helfen kann, dass einem das bewusst wird, wie man gerade eigentlich Gott wie angegriffen hat, sich gegen ihn gestellt hat oder wie man andere Leute verletzt hat oder sich selber geschadet. Der Psalm hilft dir, dass du das kannst erkennen. Zweitens nimmt er dich mit in das rein, dass du das vor Gott kannst bekennen. Dass du das Gott kannst sagen, Gott, es tut mir leid, dort bin ich wirklich, dort bin ich umgekehrt, ich habe voll gefehlt, es tut mir leid. Und der Psalm lohnt dich dann auch, die vergebende und erneuende Kraft von Gott erleben. Wir können dort mit dem König David mitbeten, der wirklich auch Scheiß baut in seinem Leben. Aber was ihn auszeichnet, ist, dass er nicht einfach bei dem geblieben ist, sondern dass er wieder zurück zu Gott gegangen ist. Dass er seine Schuld vor Gott bekennt hat und erlebt hat, wie Gott ihn vergibt und mit ihm weitergeht durchs Leben. Und das wäre der Wunsch auch für uns, für die Bußpsalmen. Mein eigener Psalm, das habe ich eigentlich erst jetzt durch die Predigtserie richtig gemerkt, oder mein eigener Lieblingspsalm sozusagen, der, wo ich am meisten bete, da ist so ein Bußpsalm, das ist der 6. Bußpsalm, das habe ich erst in dieser Predigtvorbereitung gecheckt. Ich habe seinen Titel schon manchmal gelesen, aber es ist nicht so der klassischste Bußpsalm, aber gleich ein mega kraftvoller. Ich habe den in Südfrankreich das erste Mal gelesen, wo jetzt gerade das Camp ist vom ICF. 180 Leute von unserer Kirche sind jetzt gerade in Südfrankreich im Herbstcamp. Und dort, wo ich vor ein paar Jahren dort war, habe ich den Psalm das erste Mal entdeckt. Und ich habe den dort gelesen am Strand. Und irgendwie hat er ein schöner Psalm gewesen, aber es war noch nicht mein Gebet gewesen. Und ich habe den nochmal gelesen. Und ein bisschen später an einem anderen Zeitpunkt wieder. Irgendwann habe ich ihn dann abgeschrieben in mein Tagebuch. Mehrmals auf der Fahrt im Zug. Auf der Fahrt im Zug nach Thun, genau zu der Nadia oder sonst irgendjemand. Habe ich immer wieder den Psalm abgeschrieben und zu meinem eigenen Gebet werden. Und ich habe gemerkt, was das für eine Kraft hat. Und es ist so ein Psalm, der auch Sünde thematisiert. Und wo ich mich oft auch drin einklinken konnte, gerade wenn in meinem Leben wieder etwas passiert und ich denke, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte euch den kurz vorlesen. Ihr habt den auch bekommen. Ich habe hier die Luther-Übersetzung. Ihr habt ein bisschen andere, aber ihr könnt mitlesen, die wollen. Im Psalm 130 heißt es, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Und der Psalm ist zu meinem eigenen Gebet worden, in seiner ganzen Kraft. Und ich habe an immer mehr Stellen gemerkt, wenn ich mich einklinken kann in das. Zum Beispiel in das Warten auf Gott. Mehr als ein Wächter, sich auf den Morgen sehnt. Ich sehe mich nach dir, Gott, nach deiner Gegenwart. Oder der Vers am Schluss, was heisst, er wird Israel erlösen aus all seiner Schuld. Da habe ich gemerkt, hey, Israel ist das Volk Gottes und ich gehöre auch zum Volk Gottes. Also eines Tages wird Gott mich auch erlösen aus meiner Schuld raus und ich werde nicht mehr immer umkehren. Und ich habe das über meinem Leben ausgesprochen und gesagt, Gott, danke und ich freue mich auf diesen Moment. Und du merkst, wie diese Sachen immer mit deinem eigenen Gebet werden und wie sie dein Herz gross machen und dein Gebetsleben reicheln werden. Und Freunde, das ist der Wunsch für die ganze Predigtserie. Wir werden in den nächsten Wochen noch in andere so Psalmgattungen eintauchen. Und der Wunsch ist, dass wir als Kirche, dass unser Gebetsleben bereichert wird und unser Herz vergrößert wird anhand von diesen Psalmen. Dass wir dürfen lernen, Psalmen zu unserem Gebet machen und schauen, wo sie uns anführen. Eine neue Tiefe zu Gott an. Und ein grosser Schatz wird entfaltet werden in unserem Leben. Im Worship werden wir nachher nochmal den Psalm beten. Stehen doch zusammen auf. Ich möchte noch kurz beten und dann werden wir miteinander noch in so eine Anbetungszeit hineinsteigen. Jesus, danke vielmals für die Bibel, danke vielmals für das Buch der Psalmen, wo so viel kraftvolle, total ehrliche, aber auch mega schöne Gebete und Gedichte und Lieder drinnen stehen. Und ich möchte das aussprechen über unsere Kirche, dass wir dürfen den Schatz der Psalmen entdecken als unseren eigenen Schatz. Dass unser Gebetsleben bereichert wird und du unser Herz kannst noch grösser machen durch das. Wir wollen uns immer wieder dem aussetzen. Manchmal ist es ein bisschen mühsam, wie so eine Dehnübung. Aber man merkt, es löst, es gibt eine Bewegungsfreiheit, es schafft etwas Neues. Und genauso wollen wir lernen, die Psalmen beten, Jesus. Weil Psalmen sind auch deine Gebete gesehen. Und wir wünschen uns, dass die auch so tief in unser Herz dürfen gehen. Dass sie uns leiten, selbst in den dunkelsten Moment, wie du das erlebt hast. Und Jesus, wir wollen dir die Psalmen auf unseren Lippen haben. Wir wollen daran denken, dass es dort heisst, du bist unser Hirte, du bist der, der uns auf die grüne Aue führt und zu neuem Wasser. Und wenn wir durch ein dunkles Tal gehen, dann bist du der, der uns an der Hand nimmt und durchführt. Oder wir wollen uns selbst erinnern, dass du gut bist mit dem Psalm 103, wo steht, lob der Herr meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir gut getan hat. Bitte führt uns in der nächsten Woche in eine neue Tiefe hinein, uns als ganze Kirche. Wir lieben dich, Jesus, und wir freuen uns, dich immer noch mehr anzubeten mit dem ganzen Herz. Amen.